Hallo du. Ja, genau du. Herzlich willkommen bei Moidusa, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und vor allem für den Weg zurück zu dir selber. Schön, dass du da bist. Ich bin die Schachner Nina und ich bin die Gründerin von Menisha.
Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei Moidusa. Einfach mal du sein. Und ich habe heute wieder ganz einen speziellen Herzensgast bei mir. Der Roland Schamberger ist da und er ist Sozialpädagoge mit dem Schwerpunkt auf Gewalt, also Gewaltpädagoge. Und er ist vor allem auch Gründer von Biker gegen Mobbing. Und vielleicht sagt er der Name sogar schon was, weil der Roland, der hat mit mir schon mal ein Interview zum Thema Erste Hilfe gegen Mobbing aufgenommen. Und herzlich willkommen, lieber Roland. Ich freue mich trotz dieser Umstände, warum wir das Interview führen, dass du da bist.
Hallo Nina und hallo an alle Zuseher und Zuseherinnen. Ich freue mich umso mehr. Ich freue mich jetzt mal, wenn ich so ein Interview machen kann, weil Nina einfach, ich merke einfach, dass die das ein Herzensthema ist und ich glaube, das spürt man auch ein bisschen zwischen uns zwei. Ich freue mich voll. Danke für die Einladung.
Voll gern, danke. So, und ich möchte gleich, wie auch beim letzten Mal, tief in die Materie einsteigen, damit wir einfach auch nicht so lange Zeit brauchen für das Ganze. Alle wissen ja, dass leider ein sehr tragisches Ereignis dieses Jahr in Österreich, in Graz, passiert ist. Und nachdem jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen ist, habe ich mir gedacht, das nutzen wir jetzt einfach und reden mal drüber ein bisschen, was man eben da kann und gehen da ein bisschen in die Tiefe. Und als erste Frage möchte ich dir mal fragen, gerade mit solchen Nachrichten, gerade dass das in Österreich passiert ist, gerade auch in der Rolle als Gewaltpädagoge, wie gehst du mit solchen Nachrichten oder mit dieser Nachricht vor allem um?
Also wie ich die Nachricht gehört habe, bin ich aus alle Wolken gefallen. Und ich sage jetzt mal, es gibt einfach im Leben nichts Schlimmeres, als einen geliebten Menschen durch Tod zu verlieren. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und es ist einfach nur eine Katastrophe. Was aber der zweite Gedanke war bei mir, und das hört sich jetzt vielleicht ein wenig abgestumpft an, mich hat's nicht überrascht. Das war das, wo ich mir gedacht habe, oder wo ich schon seit, ich kriege gerade am ganzen Körper Gänsehaut. Das muss ich jetzt einmal dazu sagen, weil es sieht man Gott sei Dank nicht, aber ich habe gerade am ganzen Körper, ich weiß, vielleicht sieht man es ein bisschen, Gänsehaut, weil's einfach so tragisch und so unfassbar ist. Und leider das eingetreten ist, wo sie schon seit Jahren immer wieder sagt, es wird wahrscheinlich irgendwann ganz was Schreckliches passieren. Ja.
Ja. Ja, mehr kann man da eigentlich ja nicht dazu sagen, weil es ist genau das. Also, ja. Vielleicht auch, weil sich viele Fragen im Nachhinein oder man das ja auch immer wieder gehört hat, wo hätte man das erkennen können und wie hat man das Kummer sehen oder sowas, ja. Weil prinzipiell ist die Frage überhaupt fair und wo würdest du sagen, kommt man eigentlich realistisch darauf achten?
Ich würde jetzt nicht sagen, nein. Ich würde aber auch nicht sagen, ja. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz schwierig. Ich meine, jeder, der sich mit Menschen beschäftigt, weiß, dass man nicht in einen Menschen reinschauen kann. Und das Einzige, ich sage jetzt einmal, was man, ich kann jetzt dann nicht sagen, hätte es Anzeichen geben oder nicht. Ich würde da niemanden eine Schuldzuweisung geben, weil das geht einfach nicht und es bringt uns ja auch nicht weiter. Was ich schon merke, also gerade diese primäre Anti-Mobbing-Prävention, die hilft ganz viel und das sieht man auch an den Statistiken. Also laut Statistiken ist Mobbing, ich rede jetzt vom analogen Mobbing, nicht vom digitalen Mobbing, aber laut Statistik ist das analoge Mobbing leicht im Abfallen. Also es wird weniger. Und natürlich fragt man sich jetzt, ja, wieso? Wieso kann das weniger werden? Und komme immer wieder, ich habe ja sehr viel Kontakt mit Schulen und auch mit Schülern und Schülerinnen, mit Lehrerinnen, auch mit der Bildungsdirektion Oberösterreich. Und man merkt schon, das Angebot an Anti-Mobbing-Prävention ist mittlerweile sehr, Gott sei Dank, sehr, sehr groß geworden. Und das ist meines Erachtens ein Grund, warum es die Tendenz weniger wird. Wobei man auch dort fairerweise dazu sagen muss, das analoge Mobbing wird zwar weniger, aber das digitale Mobbing steigt leider immer noch an. Es ist jetzt nicht signifikant, aber man merkt einfach, die Kurve geht ganz leicht, also beim digitalen Mobbing nach oben und beim analogen Mobbing etwas nach unten. Aber im Endeffekt ist die Linie gerade.
Naja, und es ist auch ein bisschen der Zeitgeist, gell? Und ich sage jetzt einmal so, gerade du oder auch ich, wir machen ja das in unserer Macht Stehende, was möglich ist. Und wenn man sagt, okay, solche Anti-Mobbing-Kampagnen, nenne ich es jetzt einfach einmal, werden mehr, dann ist ja auch die Sichtbarkeit für diesen Themen immer mehr und auch eben, dass halt mentale Gesundheit voll, voll wichtig ist. Und ich glaube, das sind wir schon in einem Zeitalter, wo sich das auch ein bisschen verändert hat, dass man das einfach checkt, dass das sehr wohl sehr wichtig ist.
Ganz wichtig. Ja, ich unterscheide immer. Ja, okay, das ist, ich sage jetzt mal, das eine ist das Mobbing und das andere ist die psychosoziale Gesundheit. Und auch, ich sage jetzt einmal, wenn wir jetzt, ich sage, Mobbing stoppen, ja, oder verringern, sage ich jetzt einmal so, stoppen wird unmöglich werden, aber zumindest verringern. Und auf der anderen Seite schauen, dass die, das betrifft, wieder gestärkt werden. Also gerade was Resilienz anbelangt, gerade was Selbstwert anbelangt. Und das ist ja die Aufgabe, wenn ich jetzt vom Verein Biker gegen Mobbing nennen darf, weil viele immer glauben, okay, ja, Biker gegen Mobbing, das steht, um den Tätern Angst einzujagen. Ich sage jetzt bewusst Tätern, ja, weil wir wissen, in der Mobbingprävention spricht man nicht von Täter und Opfer, sondern Betroffene und Ausübende. Und wenn man jetzt das ist ja nicht das Ziel des Vereins, den Ausübenden da Angst einzujagen, sondern da geht es rein um die psychosoziale Gesundheit, um den Selbstwert, um die Zugehörigkeit der Betroffenen. Und das funktioniert sehr gut, ja, weil ich sag, gerade wir Biker, wir stehen halt für eine Gemeinschaft. Und da dazu zu gehören, gibt dann natürlich einen gesunden Selbstwert. Das ist, ich sage jetzt mal, das ist einfach das Balsam für den Selbstwert. Und das ist das Ziel von unserem Verein, dass man sagt, okay, diesen Betroffenen wieder das Gefühl zu geben, irgendwo dazuzugehören und das Vertrauen in die Menschheit wieder zu bekommen.
Ja, voll, voll schön. Und ich glaube, das kennen eh sehr viele Menschen, egal ob das dann, weiß nicht, man geht, ich kenne das so selber, man geht auf ein Eis und da sind im Sommer dann so viele Biker oder so, und wenn man dann da mittendrin steht und gefühlt dazugehört, dann macht das schon sehr wohl was mit einem, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Und wenn die HörerInnen das interessiert, wir haben sehr, sehr viel über diesen Verein vom Roland, der so viel Gutes tut, geredet im ersten Interview, braucht es unbedingt eine, da war so viel Mehrwert drinnen. Geht's nochmal zurück. Und vielleicht lösen wir uns ein bisschen von dem Gedanken, dass wir jetzt nur den Fokus auf, also nur den Fokus auf Graz haben, aber so vielleicht auf allgemein, weil meine nächste Frage war, und ich glaube, das interessiert schon sehr viele Menschen, Signale von Jugendlichen, ja, lang bevor eigentlich was eskaliert, die vielleicht von Außenstehenden oft ein bisschen übersehen werden. Was würdest du sagen, sind so Signale, wo einfach eben bevor was eskaliert, überhaupt oft einmal auftreten?
Ich sage jetzt mal, typische Signale sind einfach eine massive Verhaltensveränderung von den Betroffenen zum Beispiel. Ja. Also ich sage jetzt mal, plötzlich, ich sage immer, ich höre es immer draußen, ja, mein Kind pubertiert jetzt volle Kanne, ja, weil es einfach so massive Verhaltensänderungen gibt. Und ich sage, da kommt das Handy-Prinzip, ja, ich nenne es das Handy-Prinzip, jedes iPhone ist ein Handy, aber nicht jedes Handy ist ein iPhone. Das heißt, Solche Signale können natürlich mit der Pubertät zusammenhängen, sind aber oft, ganz oft auch ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist zum Beispiel, was gerade im Schulischen, wenn zum Beispiel, das kann über Nacht passieren, also es kann tatsächlich über Nacht passieren, dass plötzlich ein massiver Leistungseinbruch ist bei den Kindern, bei den Schülerinnen. Dass plötzlich von einer 3 auf 5 zum Beispiel, ja, und nicht nur in einem Fach, sondern wirklich durch die ganzen Fächer in der Schule durch. Also das sind so ganz massive Anzeichen oder eben ganz, oder wirklich ganz, ganz extreme Verhaltensveränderung, dass plötzlich aus einem Jugendlichen oder aus einer Jugendliche, die immer sehr sozial gewesen ist, plötzlich eine Ablehnung gegenüber den anderen Kindern entsteht. Also da sollte man sich schon Gedanken machen, was sind denn die Hintergründe. Es ist nicht immer Mobbing dran schuld, aber man sollte sein oder seine Kinder einfach gut beobachten. Und ich glaube, da ist nämlich jetzt, da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz, ja, weil einfach die Zeit der Eltern nicht mehr oder wenig gegeben ist, um seine Kinder zu beobachten. Das, glaube ich, ist einfach der wesentliche Faktor, dass die Zeit einfach nicht gegeben ist. Ja, viele Eltern kennen ihre Kinder nicht mehr. Vom Verhalten her, ja, vom Namen her, von der Handynummer, ja, E-Mail-Adresse, ja, oder TikTok, Insta, was es alles gibt, kennen sie es ja wohl, aber sie kennen es nicht mehr vom Verhalten her. Und natürlich, wenn ich jetzt mein Kind zu wenig kenne vom Verhalten, dann wird es natürlich schwierig zu beobachten, dass irgendwas anders ist.
Ja, würdest du sagen, oder was würdest du sagen? Zwei Fragen. Beantwort, was du als erstes willst. Einerseits das, wann es dann auffallen würde, oder wann man irgendwie, oft hat man vielleicht auch ein Gefühl, ja, oft ist vielleicht gar nicht eben, weil man so wenig daheim ist, oft ist, kann man sich gar nicht so ganz genau festmachen an irgendwas, aber man hat so ein Gefühl. Oder eben, es fällt auf, das Verhalten. Was würdest du dann raten? Also wie geht man dann damit um?
Da sind wir jetzt beim nächsten Problem, gell? Dieser Beziehung. Ich sage jetzt einmal, Fragen alleine hilft nichts. Ja, ich kann halt Menschen auf der Straße fragen, wie es jemandem geht. Ja, ich werde wahrscheinlich von 10 Menschen hören, ja, geht mir eh gut. Weil keine Beziehung da ist. Wenn ich jetzt aber jemanden frage, mit dem ich in einer Beziehung stehe oder in einer Bindung bin und dem nicht frage, wie es ihm geht, sondern wie er sich fühlt und ich dann eben merke, okay, stimmt das, was er mir sagt, ist es kongruent oder nicht, und dann gehe ich drauf ein. Und das muss man lernen. Ja, das ist gerade eine wichtige eine der ersten Fragen in der Sozialpädagogik. Ja, wie fühlst du dich? Und gut und schlecht, traurig oder traurig schon, aber müde oder hungrig ist kein Gefühl. Aber was macht denn das für Gefühl mit mir? Ja, wenn jemand sagt, okay, ja, ich bin traurig, ja, dann sage ich, okay, warum? Was brauchst du? Und das ist so, ich sage jetzt mal, der kontrollierte Dialog. Also gerade, und das müssen, Entschuldigung, wenn ich es immer wieder sage, das müssen Eltern einfach lernen, mit ihren Kindern wieder zu sprechen, zu kommunizieren.
Ja, und da meine ich jetzt. Mein Herzensthema, weil das ist ja dieses, Entschuldigung, dass ich dich da unterbrich, aber diese Gefühle, und ich glaube, das ist so, so wichtig, oder was ich dann immer wieder in meiner Arbeit sage, weil wie wollten wir irgendwie zufrieden in unserem Leben sein, mit unserem Leben irgendwie, ja, weiß ich nicht, auch dankbar zum Beispiel durch die Welt gehen oder mit mir im Reinen sein, bei mir selbst zu sein, wenn ich nie gelernt habe, mit Gefühlen umzugehen, und wenn ich aber nie gelernt habe, wie soll ich denn das, mein Gegenüber, gerade meine Kinder, über so ein Projekt Glückskinder, und wie soll ich das lernen? Und da sind nicht die Kinder bei mir, sondern da sind die Eltern bei mir, weil wenn ich nur gut oder schlecht sage, dann erlaube ich mir ja, oder eben, das sind wir dabei, ich erlaube mir ja auch nicht, die negativen Gefühle zu fühlen, und die haben ja immer Berechtigung, warum sie da sind. Die sind ja meistens irgendein Signal, hey, da will was gehört werden, das Bedürfnis zum Beispiel, ja. Also ich glaube, genau. So da sind wir bei dem, dass wirklich man zu Hause anfangen darf, nicht nur weil die Kinder auf die Kinder schauen darf, sondern eben gerade bei sich Weil Kinder sind der Spiegel der Seele.
Ja, es ist so. Es ja. ist so. Ja. Die Kommunikation ist ja meines Erachtens das A und O, wie man in Zukunft auch solche Sachen vermeiden kann.
Ja. Mir ist auch noch was anderes gekommen, weil du gesagt hast mit Beziehung. Darf mich deine Meinung interessieren. Ich glaube, oft darf man sich vielleicht da die Frage stellen, so wie jetzt gerade meinem Kind fragen, wie es meinem Kind geht oder da intervenieren, damit mein Bedürfnis gestillt ist, hey, dass dem Kind besser geht. Oder geht es vielleicht auch darum, gar nicht unbedingt jetzt drauf auf das da reinzupixen, wie es dem Kind gerade geht, sondern einfach die Beziehung zu fördern, dass das Miteinander wieder, dass sich das Kind zum Beispiel stabil fühlt, das von sich aus überhaupt kommt, um mir zu sagen, hey, in mir schaut so und so aus, oder?
Ja, genau. Und ich sage immer, es ist ein Unterschied, ja, zwischen interessant und interessiert. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich sage jetzt einmal, gerade eben für einen Beziehungsaufbau ist es wichtig, dass ich mich interessiere für mein Gegenüber. Und dieses Interessieren erziele ich halt durch Fragen. Aber es ist ja nicht nur die Frage, die man stellt, sondern es wird ja dann noch ganz kompliziert. Es geht nämlich dann um aktives Zuhören. Und wenn ich das nicht schaffe, oder ich sage mal so, wenn ich nicht die Zeit habe, dass ich wem aktiv zuhöre, dann frage ich erst gar nicht, wie es ihm geht. Weil wenn ich die Frage stelle, wie es dich fühlst und mich interessiert das und ich bin in Beziehung mit dem oder derjenigen, dann muss ich davon ausgehen, dass das ein sehr langes Gespräch werden kann. Weil ich sage jetzt mal, erst macht man die Fragestellung, dann kommt das aktive Zuhören und das nimmt, ich meine, wir beide wissen es, das nimmt die meiste Energie oder das nimmt die meisten Energie in Anspruch in unserem Kopf, nämlich in dem, der die Frage gestellt hat. Aktives Zuhören, ja. Und das kommt nämlich dann auf, okay, ja, ist es jetzt kongruent oder ist es nicht kongruent, ja? Sagt er jetzt dann zu mir, okay, er ist traurig, hat aber ein Grinsen im Gesicht und ist total offen von der Körpersprache, dann ist ja das ja inkongruent, das passt irgendwo nicht zusammen. Dann muss ich halt herausfinden, warum? Was ist der Grund dahinter, ja? Und ja, dann.
Also, bitte? Man resoniert ja auch, das heißt, es ist ja anstrengend, wenn man da wirklich in eine echte Begegnung geht.
Genau. Und dann eben, wenn man das jetzt den kontrollierten Dialog abschließen würde, ja, ich sage jetzt mal dann das Reformulieren, beziehungsweise paraphrasieren, wo man dann eben zum Schluss nochmal fragt, habe ich das jetzt so richtig verstanden? Spiele ich das gerade richtig? Und ich habe halt Ich sage jetzt mal, in mir steckt so eine empathische Genauigkeit. Das heißt, wenn ich auf einen Menschen zugehe, wir reden jetzt von Menschen, wo eine Beziehung da ist, ja, also arbeitstechnische Beziehung zum Beispiel, und ich merke, dass das nicht zusammenstimmt, dann spüre ich das. Ich spüre es einfach. Und das ist jetzt für die Arbeit gesehen, ist das natürlich ein riesengroßer Vorteil. Ist aber nicht immer leicht, weil ich sage jetzt einmal, wenn mir eine traurige Serie im Fernsehen ausschaut, dann sitze ich vor dem Fernseher mit einem Packerl Taschentücher. Weil diese Empathiefähigkeit, ich kann es nicht abschalten. Die habe ich in mir. Aber sie hilft mir halt auch ganz viel im Arbeitssetting.
Ja, und auch das ist, glaube ich, was, wo, egal ob jetzt Erwachsene, Eltern, Kinder, das komme ich in meiner Praxis mehr drauf, dass so viel, ja, hochsensible, schwierige Menschen einfach herumlaufen, ja, und eben dann nur viel mehr nie gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen. Und eben, das ist voll die Gabe und das ist voll das Geschenk, aber dafür hat man halt auf der anderen Seite die Abgrenzung, was man halt auch lernen darf, ja, dass schon was durchgedärmt, aber dass ich vorher als erstes komme. Und ich glaube auch da, gerade, also ist zumindest für mich Schlüssel bei Kindern, Jugendlichen, wenn die dieses Prinzip lernen, was man eh immer wieder hört im Flieger, ich sitze mir die Masken selber als erstes auf, bevor ich irgendwem helfen kann. Wenn man das nicht nur redet, sondern auch wirklich erlebt und versteht und das die Kinder vermittelt, dann, ja, glaube ich, waren wir auch mehr miteinander und in dieser Empathie mehr.
Diese Empathie, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln. Ich war letzte Woche in einer Volksschule in Oberösterreich. Und das Schöne in einer Volksschule, in der dritten Klasse, also 8, 9 Jahre, und das Schöne, einen Workshop in einer Volksschule zu machen, ist das, weil die Kinder strotzen vor Empathiefähigkeit. Das ist so schön. Die kennen Gefühle, die kennen Gefühle, die können es benennen, die können es aussprechen, die können damit umgehen. Und das ist so, ist wirklich, es macht einfach Spaß und das ist einfach so schön. Und wenn es dann in der Klasse eine Kunst zum Beispiel, wo jetzt 15, 16, 17-Jährige drinnen sind, ja, wo so allgemein das Thema ist, traurig, darf ich nicht sein, weil das ist ja uncool. Ja, Menschen, die traurig sind oder die Angst haben, die sind ja schwach. Ja. Und wenn man dann denen einmal erklärt, wofür Angst oder warum Angst eigentlich so wichtig ist, ja, weil ich sage, wenn es das Gefühl der Angst nicht geben würde, würde man ja gar nicht da sitzen. Weil dann hätten es die, ich sage jetzt mal, unsere oder die Steinzeitmenschen gar nicht geschafft zu überleben, wenn die keine Angst gehabt hätten. Also wie wichtig dass das eigentlich ist, ja. Und das, wie gesagt, das macht einfach richtig Spaß. Und da sind wir auch schon beim Thema. Normalerweise, Gerhard, ich sage jetzt mal, ich will jetzt gar nicht von Anti-Mobbing-Prävention sprechen, sondern einfach Anti-Gewalt-Prävention. In den Volksschulen, wo diese Empathiefähigkeit einfach nur so, so extrem stark vorhanden ist, da gehört angesetzt. Und ich denke, das ist auch der Punkt, warum so lang gewartet wird immer. Ja, ich werde immer, oder oft, nicht immer, aber sehr oft erst dann gerufen, wenn schon Feuer am Dach ist. Und ich sage es immer wieder, Pädagogik ist wie Zähneputzen. Je früher, dass ich anfange damit, umso länger habe ich etwas zum Putzen. Wenn ich warte bis, weiß ich nicht, bis ich 60, 75 oder was auch immer, alt bin und die Zähne schon schmerzen, dann kann ich mir das Zähneputzen im Prinzip sparen, dann hilft mir eh nur mehr der Zahnarzt. Ja. Und das sage ich auch immer wieder, fangt früher an und regelmäßig. Und wie beim Zähneputzen. Also Pädagogik, also gerade Gewaltpädagogik ist genauso.
Mir feuert da die Frage, ich weiß, dass manche LehrerInnen zuhorchen oder auch manche PädagogInnen zuhorchen. Gibt es irgendein kleines Tool oder irgendwas, wo du sagst, gerade wenn man mit Kindern arbeitet oder auch im Kindergarten, ist ja egal, ja. Wo du sagen würdest, das würde ich empfehlen, probiert das einfach einmal aus, weil dann ist ja jeder selbst in der Eigenverantwortung, dass ich mich ein bisschen drüber informiere. Aber hast du mal so ein bisschen eine Idee, was du machen könntest?
Ja, und es ist auch so einfach. Ich meine, ich koche ja auch nur mit Wasser. Es ist ja nicht so, dass ich die Sachen neu erfinde. Ja, ich koche ja auch nur mit Wasser. Und ich sage, man kann im Unterricht zum Beispiel Folgendes machen, durch kooperatives Lernen zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Handbücher, da gibt es ganz viele Informationen dazu, wie man alleine durch eine Sitzordnung, also Anreihung der Tische, das Klassenklima stärken kann, das Klassenklima verbessern kann. Es ist ganz einfach. Und ich meine, das Wichtigste, ich sage jetzt einmal bei einer zum Beispiel Sitzordnung, ist das, dass sich, wenn sich Kinder während dem Unterricht in die Augen schauen können, dann es wesentlich weniger Konflikte gibt. Jetzt sagen natürlich viele, was das für Unruhe in der Klasse ergibt. Ja, da gebe ich absolut recht, aber nur die ersten 2 Wochen. Und dann habe ich sage jetzt einmal, ich merke es, ich war eben wie letzte Woche in einer Volksschule, da waren unterschiedliche Sitzordnungen drinnen und wenn du in der Klasse reingehst, wo sich die Kinder beobachten können, ist viel mehr Ruhe drinnen. Und in weiterer Folge für uns Pädagogen, also für Lehrer, Lehrerinnen, ein viel angenehmeres Gefühl, reinzugehen in der Klasse und zu wissen, da funktioniert's. Natürlich heißt es nicht, dass nicht zum Streiten, dass keine Streitigkeiten kommen. Aber sie tragen sich die Streitigkeiten dann selber aus. Und es mischen sie dann auch leider in die sagen, das merkt man einfach, wie gesagt, im Zuge vom kooperativen Lernen. Oder was man auch machen kann, gerade in den sozialen Fächern zum Beispiel. Ja, wenn zu mir eine Schule kommt und sagt, man, wir wissen nicht, ob jetzt Mobbing in der Klasse ist oder nicht, und dann sage ich, ich möchte gern in drei Fächer einmal eine Stunde dabei sein. Das ist im Sportunterricht, das ist im kreativen Unterricht, also Werken, Basteln, Handarbeiten, was auch immer, und in Musik zum Beispiel. Das dann eben, also Kunst, wie auch immer es dann bezeichnet wird. Aber das sind die sozialen Fächer. Und ich sage jetzt einmal, oft ist es tatsächlich so, dass ich nicht mit dem Klassenvorstand spreche, oder die meistens Mathematik, Deutsch, Englisch unterrichten, sondern mit dem Sportlehrer, Lehrerin zum Beispiel. Ja, weil die machen am meisten, oder da sieht man tatsächlich, ob jetzt ein Mobbing dabei ist. Alleine schon, wenn die Kinder aus der unbeobachteten Garderobe in den Turnsaal kommen. Da sieht man ganz viel. Da sieht man ganz viel. Und das sind auch diese Fächer, wo man eingreifen kann. Also wo man dann sagen kann, okay, miteinander und nicht gegeneinander. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Da gibt's Soziogramme, Soziometrieübungen. Es gibt wirklich, und das kann man alles, ich sage jetzt einmal, natürlich kann man es bei mir, sieht man es bei mir, ich habe sogar auf unserer Seite, also bikergegenmobbing.com, so Hilfe, also Anleitungen, wie eine Soziometrieübung zum Beispiel aussehen kann, auf Mobbing bezogen. Das kann man sich gerade, so jetzt ist genau das eingetreten, gell, was ich... Meine Tochter, ja. Und jetzt habe ich es weggedruckt. Also ich glaube, sie weiß ja, dass wir das Interview haben. Genau. Und
wir geredet haben von ihr. Das ist auch so wieder so ein Phänomen.
Die hat es gespürt, genau. Genau. Und das sind eben solche Sachen. Also wir machen da kein Geheimnis draus. Es kann sich jede diese Unterlagen runterladen. Es gibt zum Beispiel anonyme Blitzumfragen, die man in der Klasse machen kann. Und es gibt dann ausführliche Fragebogen, also Klassenklima-Checkliste. Das stellen wir alles zur Verfügung. Da braucht man, das kann sich jede Schule bei uns gratis herunterladen. Jeder Lehrerin kann sich das gratis bei uns herunterladen. Und wenn es Fragen dazu gibt, dann kann man E-Mail schreiben. Also, ich glaube, einfacher kann man es nimmer machen.
Das stimmt, und auch voll, voll wichtig. Also das werde ich auf jeden Fall sowieso deine Seite unten hinschreiben, aber da werde ich dann auch extra noch einen Link in die Shownotes geben. Also für alle, die das interessiert, unbedingt draufklicken. Und wie sein Herz, der Roland ist auch voll offen dafür, dass man einfach eine E-Mail schreibt. Ich glaube, viele Menschen trauen sich das vielleicht auch gar nicht. Aber es war so wichtig. Und ich weiß nicht, kennst du den Film Rocker verändert die Welt?
Nein.
Kann ich empfehlen, alle, die da zuhören, weil da wird nämlich, ich glaube, das Soziogramm ist das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wird auch dargestellt, wie das gemacht wird. Und die Kleine, also das ist auch so ein herzzerreißender Film, wo schon um genau diese Thematiken geht, und werde ich auch verlinken, Traum. Also, ja. Roland, vielleicht darf ich dich nur kurz fragen, gerade wenn es nur mehr um diese Verhaltensmuster, ja, wenn die in Richtung irgendwie Gewalt, Rückzug oder Gefährdung führen können. Gibt es da welche, die was, wo du sagst, boah, das sind so Red Flags oder so, wo du sagst, boah, da muss sofort hingeschaut werden?
Ja, wobei jetzt diese Red Flag da nicht dabei gewesen ist, die du aufgezählt hast. Dieses Red Flag ist das, also man teilt ja Mobbing in verschiedene Phasen ein. Und die fünfte Phase ist ja diese soziale Isolation. Und da ist dann wirklich, wie du sagst, rote Fahne. Also da muss dann unbedingt, also normalerweise sollte in der dritten Phase, wo es um Stigmatisierung geht, vielleicht, ich fange mal von vorne an. Ja, also die erste Phase ist eben der Konflikt. Dann kommt das Mobbing in der Testphase. wo eben dann ausprobiert wird, okay, wie dann eben die Betroffenen bzw. Verantwortliche damit umgehen. Und dann kommt es zur Stigmatisierung, was dann oft zur Autostigmatisierung führt. Das heißt, die Kinder geben sich dann, oder die Betroffenen geben sich dann tatsächlich selber die Schuld, dass sie in dieser Situation sind. Das schaffen die Betreibenden. Und dann kommt es psychosoziale Schwierigkeiten, also gesundheitliche Sachen, die vorgeschoben werden. Und spätestens da sollte man, also ich sage jetzt mal, wenn mein Kind jeden Tag Bauchschmerzen hat, wenn es zur Schule gehen muss und kein Arzt was findet, dann sollten die Alarmglocken schon läuten. Also spätestens da ist dann so weit, dass man sagt, dass man nicht nur 5, 6, 7, 8 Ärzte aufsucht, bis jemand was findet, sondern das hat oft einen ganz anderen Grund. Aber wie gesagt, das haben wir wieder beim Handyprinzip, gell? Also Bauchschmerzen müssen nicht unweigerlich was mit Mobbing zu tun haben. Wie gesagt, jetzt iPhone ist ein Handy, aber nicht jetzt Handy ist ein iPhone. Und dann, wenn da immer noch nicht interveniert wird, dann kommt es zur sozialen Isolation. Und das bedeutet Rückzug. Und da ist dann so, dass eben, wenn dann immer noch nichts passiert, dann ist unweigerlich eine Depression nachgehend. Also dann kommt unweigerlich irgendwann einmal die Depression. Und das merken wir eben ganz stark, wenn es oft heißt, ja, dass sie die Kinder komplett zurückziehen. Und was dann noch dazu kommt, dank unseren digitalen Medien, sie suchen dann eine gute, unter Anführungsstrichen, unter sehr großen, fetten Anführungsstrichen, sie suchen dann eine gute, reale Welt in der virtuellen Welt und verlieren sich dann da drinnen. Und dann ist nicht nur Feuer am Dach, sondern dann brennt die Hütte. Dann brennt die Hütte und aber das kenne ich. Also, das sollte man, wenn man sein Kind kennt, das spürt man. Das spürt man. Also ich lese es immer wieder von Eltern, die dann selber sagen, sie sind selber mittlerweile in einer Depression oder in einer depressiven Phase, weil sie einfach nicht mehr aus der Situation rauskommen. Ganz schlimm. Also es ist
halt einfach die Frage, weil wir ja erst schon dabei waren bei was tut man dann, ja, Beziehung und wenn wir da so geredet haben, aber wenn es da schon so weit ist, hilft da, also gerade als Elternteil, da ist man ja, das ist ja auch komplett logisch, also dahingehend vielleicht von Eltern zu hören, dass man als Eltern oft, da ist man so emotional gefangen, dass man das nicht kalt lässt, dass man da nicht dann vielleicht ganz klar denken kann oder da pädagogisch richtig wertvoll handeln kann, ist ja auch komplett selbstverständlich. Aber wenn ich in der Situation bin als Elternteil, was tue ich dann?
Ja, in erster Linie. Also wenn man wirklich so weit ist, dass man in dieser fünften Phase steckt bereits in dieser Spirale festhängt, dann muss man sie externe, also ich behaupte, dann brauche ich externe Hilfe. Was aber jeder machen oder jede machen kann mit dem Kind, ist das, zu schauen, dass das Kind wieder, ich sage immer so, wir haben in unserem Kopf ein Angstzentrum, ja, die Amygdala, der Mandelkern, und wir haben ein Belohnungszentrum. Gell? Ich sage jetzt mal ein Hypothalamus und ein Hippocampus. Und ich sage immer, die zwei sollten einfach, also die sind da und die kann man auch nicht löschen. Ich sage immer, du kannst dein Angstzentrum nicht löschen oder du kannst nicht Sachen aus dem Kopf streichen. Ich sage ein Beispiel. Wir sind heuer mit dem Motorrad einen Ausflug gemacht und zwei Autos vor mir springt ein Reh raus und der Autofahrer hat es halt nicht bremsen können und hat das Reh angefahren. Und das wollte ich nicht sehen, weil ich liebe Tiere, ja. Und mir hat das Tier einfach wirklich so, ich habe so viel Mitleid gehabt mit dem Tier, das war so arm. Aber ich hab's, und ich habe nicht gesagt, ich will das jetzt nicht sehen, sondern das sind einfach Situationen im Leben, die man nicht sehen möchte, aber halt nicht dran vorbeigehen kann. Ich habe dann nicht vorbeifahren können, also ich habe vorbeifahren müssen, aber ich habe die Augen nicht zumachen können, weil ja sonst kannst du nicht mit dem Motorrad fahren. Das sind diese Situationen und die speichert unser Mandelkern automatisch. Und ich weiß, je mehr ich natürlich von dem erzähle, umso öfter kommt es wieder vor. Und genauso ist es eben, ich sage jetzt einmal gerade mit Mobbing-Erfahrung, je mehr ich das Thema füttere, umso präsenter wird es. Also wenn es nicht füttert, wird es trotzdem da sein, aber es wird nicht so präsent. Und auf der anderen Seite haben wir aber unser Belohnungssystem und da muss ich arbeiten mit unserem Belohnungssystem. Und das ist auch das, was wir im Verein machen. Ja? Die Kinder wollen halt gerne mal mit dem Motorrad mitfahren, auf dem Rücksitz und was Schönes erleben. Und das ist genau das, wo wir einhaken, wo wir sagen, okay, dann fahren wir auch mit den Kindern. Ja? Also es ist alles im sicheren Rahmen, dass man sagt, okay, meistens auch mit der Polizei dabei, dass es abgesichert ist, natürlich unter den gesetzlichen Voraussetzungen, dass ein Kind mitfahren darf, dass ordentliche Schutzkleidung hat, dass er einen Helm hat, Handschuhe, das ist alles erledigt und dann fahren wir. Und das ist das, ich sage immer, ich vergleiche es immer mit meiner Jugend, das schönste Weihnachten, das merkt man sehr. Und genauso wie auf der einen Seite das eine gespeichert ist, was man eigentlich nicht erleben wollte, genauso wird auf der anderen Seite das auch gespeichert. Und ich sage immer, unser Belohnungssystem muss voller sein wie unser Angstsystem, dann ist es gesund. Und genau das ist das Ziel von uns. Und die Kinder kriegen ja dann auch den Helm und sie kriegen eine Kutte, also eine Weste, eine Bikerweste dazu, eben als Schutz, also als Symbol eben für die Sicherheit und für die Zugehörigkeit. Und das funktioniert. Also das funktioniert und das kann man auch selber machen mit den Kindern, indem ich einfach meine Kinder frage, okay, na, was brauchst du eigentlich, um glücklich zu sein? Ja, sei es jetzt die Natur, sei es jetzt spazieren gehen, sei es jetzt einen Ausflug zu machen, das müssen oder das sollen ja keine materiellen Dinge sein, sondern einfach ganz einfache Dinge. Oder oft ist es so, ja, wenn ich Kinder frage, was wünschst du, was brauchst du, um glücklich zu sein? Also einfach nur mal eine Zeit mit der Mama oder mit dem Papa. Gemeinsam einfach irgendwas machen und sei es jetzt nur Frühstücken oder Mittagessen. Es ist so einfach. Es wäre so einfach.
Das merke ich auch immer mehr und da sind wir auch wieder beim Thema, glaube ich, dass halt einfach viele Elternteile das auch ein bisschen übersehen haben oder vor lauter nur mehr Mama sein, wo bleib ich als Frau oder umgekehrt als Papa, ja. Und ich glaube, das lebe ich ja auch wieder die Kinder vor, ja. Also wenn man sich selbst da priorisiert und gern für sich selbst sorgt oder sich was gönnt zum Beispiel, ja. Und ich finde das so schön als Überleitung, weil wir haben jetzt sehr viel über die Red Flags geredet, aber es gibt ja auch Green Flags, also Schutzfaktoren im Endeffekt, Ressourcen. Und welche würdest du sagen, helfen da Kinder, um einfach stabil zu bleiben?
Motorradl fahren? Nein, das war jetzt meine Ressource. Ja. Aber das ist ja, sag ich jetzt mal, wir Menschen sind ja anders, Gott sei Dank. Ja, es sind ja nicht nur Biker unter uns. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Meine, ich sage jetzt mal, das, was mich glücklich macht, ist einfach das, wenn ich merke, okay, heute ist sonnig draußen, der Tank ist voll und ich sitze mir auf meinem Motorrad und ich habe Zeit, ja, und ich sitze mir auf meinem Motorrad und fahre einfach nur raus. So, viele, oder es gibt natürlich welche, die sagen, nein, das kann man nicht machen, Umweltschutz, was auch immer, ja. Deshalb ist ja auch gut, dass es nicht nur sowas gibt, ja. Aber es ist jetzt nicht nur das. Also ich gehe auch gern mit meinem Hund spazieren und solche Sachen. Mhm. Und ich kann jetzt dann nicht sagen, okay, das funktioniert bei alle. Nein, es funktioniert nicht bei alle. Und da sind wir wieder da, man sollte sein Kind kennen. Und wenn ich mein Kind kenne und ich habe da, weil ich es da gerade hinter mir habe, bei meinen Workshops, ja, ich habe immer, muss ich schauen, ob man das sieht, da habe ich sowas zum Ausfüllen, wo auf der einen Seite steht, das macht mich glücklich, das ist jetzt Spiegelverkehr, gell? Kann man nicht lesen.
Na doch.
Und das hat mir gefallen. Das ist so ein typisches Workshop für Achtsamkeit und Wertschätzung. Ja. Und das ist so einfach. Es ist wirklich einfach. Ich brauche einfach nur mein Kind fragen, okay, was gefällt dir? Was macht dich glücklich? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Und eins.
Und ausprobieren, ja. Denke ich mir gerade. Wenn man es nicht weiß, dann einfach ausprobieren, oder? Und ja. Außer finden, was macht mir denn Spaß?
Ja. Zum Beispiel, ich arbeite gerade mit einem Jugendlichen, der ganz massiv in der Depression ist und durch diese Depression auch Panikattacken hat mittlerweile. Und seine Panikattacken wirken sich so aus, dass er nur noch mit dem Messer in der Hosentasche rausgeht und wenn er dann irgendjemand anspricht, ja, dann er sofort das Messer rauszieht. Und sag ich, was macht da denn Spaß? Sag ich, überleg einmal. Nein, er weiß nichts. Er weiß nichts. Er fällt nichts ein. Und da ist jetzt meine Aufgabe als Sozialpädagoge, pass auf einmal. Du vertraust mir, wir machen jetzt einfach einmal alles durch. Wir fahren Go-Kart fahren, wir sind Motocross fahren, wir sind Bogenschießen, wir gehen spazieren, Tierpark, egal was. Und du sagst mir einfach, okay, wo gefällt's dir? Wo freust du dich? Was tust du gern mit mir? Und daraufhin baue ich das dann auf. Es ist bei Kindern, oder der ist schon jugendlich, die tun sich oft schwer zu sagen, okay, was gefällt mir? Und da sehe ich da gerade hinter mir ein Kartenset. Ich würde zwar keine Werbung machen, aber ich glaube, das ist von Belz. Und da geht's um Aktivitäten. Da sind positive Aktivitäten. Raussuchen. Das ist ein Kartenspiel. Das kann man überall im Internet bestellen. Das kann man überall einkaufen, wo so viele verschiedene Aktivitäten drinnen sind.
Das können wir ja auch gerne verlinken. Machen wir auch unbedingt Werbung, passt ja.
Soll ich suchen?
Ja, das schickst du mir nachher und dann tue ich es einfach bei den Shownotes und jeden, der das interessiert, kann dann draufklicken und es im besten Fall besorgen.
Positive Aktivitäten, das ist ein Kartenset, die man dann, wirklich, da legt man die Karten hin und Kinder können sie aussuchen und wenn sie was nicht kennen, dann stelle ich sie einer vor, dann mache ich das, dann tue ich das mit einer und dann lasse ich es entscheiden. Ja, ich kann nicht heute, wenn ein Essen vor mir steht, das vielleicht nicht lecker ausschaut, aber irrsinnig lecker schmeckt, dann wäre es nicht feststellen, wenn ich von vorne weg schon sage, mir schmeckt es nicht. Und ich sage immer, wenn ich nicht weiß, wie ein Mango schmeckt, dann werde ich es auch nicht vermissen. Ja. Genau. Und genauso ist
bei. Auch für Erwachsene drinnen, weil ich glaube, da darf man echt öfters uns einfach eben selber an die Hand nehmen und sagen, so, und weil ich mir es wert bin, nehme ich das Kartenset, was vielleicht für Kinder ist, und schauen wir es selber an, wenn ich nicht weiß, was ich gern tue.
Zum Beispiel. Ja. Und eins möchte ich auch noch dazu sagen, also dieses Attachment-Parenting ist ganz hilfreich. Also wirklich diese bedürfnisorientierte Erziehung. Und ich stelle auch draußen immer wieder bei meinen Klienten fest, okay, bedürfnisorientiert, ja, manche glauben, die Bedürfnisse der Kinder sind, es geht nur um die Bedürfnisse der Kinder. Nein, es geht um die Bedürfnisse der ganzen Familie. Und das darf auch sein, dass man heute einmal sagt, okay, mein Bedürfnis ist es jetzt, noch rauszugehen, um mit dem Hund spazieren zu gehen und dann stelle ich die Bedürfnisse der anderen einfach auch mal hinten an. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ein schlechter Papa oder eine schlechte Mama bin. Im Gegenteil, weil wenn es mir gut geht, dann kann es auch meine Kinder gut gehen.
Ja, und da sind wir auch bei den liebevollen Grenzen, finde ich. Also das merke ich immer mehr. Danach, ich arbeite ja auch schon jahrelang im Jugendbereich und die Kinder brauchen diese liebevollen Grenzen. Und wenn ich da Grenzen setze oder dann für meine Bedürfnisse einstehe, das ist ja auch wieder diese Vorbildfunktion. Die Mama möchte gern und schaut auf sich und so zum Beispiel. Dann darf ich das auch, dann erlaube ich mir das selber auch, ja, zum Beispiel.
Genau. Und es gibt Stabilität. Und es gibt Struktur und Sicherheit. Und das ist genau das, was unsere Kinder brauchen. Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und das kann ich einer damit auch, damit eben auch ganz, ganz gut vermitteln. Ja, und ich sage immer anders, also bei mir ist immer Nein aus Liebe, sage ich immer. Ja. Und das funktioniert tatsächlich.
Weil es ist voll schön und vor allem, es passt voll gut zu einer der letzten Fragen. Wenn du allen Erwachsenen eine einzige Sache mitgeben könntest, oder von mir aus, es muss nicht eine einzige Sache sein, du darfst gerne ein wenig ausschmücken, beziehungsweise eine Haltung, was war denn das?
Das ist eine schöne Frage. Das ist voll schön. Und ich habe mir die Antwort unter die Haut stechen lassen. Also ich habe die Antwort eigentlich auf meiner Haut. Und ich kann es in dem Fall kann ich es auch sagen, ja, was, ich sage jetzt mal, Listen at Core. Was nichts anderes heißt wie hör auf dein Herz. Und wenn wir viel mehr mit dem Herz denken, du auch, oder wie? Oh, schon wieder Gänsehaut. Okay. Ich muss jetzt erst mal meine Gänsehaut abschütteln. Warte mal. Und wenn wir anfangen würden, nicht nur mit dem Kopf zu denken, also nicht nur kognitiv, sondern ein bisschen spirituell und emotional denken würden, dann braucht man uns gar nicht unterhalten über sowas. Weil die Frage stellt sich gar nicht. Weil wenn ich spüre, dass irgendwas nicht stimmt und ich das auch aussprechen kann, dann brauchen wir sie uns gar nicht unterhalten. Und dann, ich sage jetzt mal, ich habe es auf meinem Flyer draufstehen, Empathiefähigkeit ist die, oder Empathie ist die wesentliche Fähigkeit, die menschliche Brutalität verhindern kann. Ja. War das ein guter Abschlusssatz?
Wahnsinn, ich hätte eigentlich nur ein, zwei Fragen, aber ich lasse
ja,
das
bitte,
jetzt.
Ja, bitte, ich meine,
das ist unendlich schön. Und die anderen gehen wieder in die Tiefe, dass wir sie wieder verhaspeln. Und ich hoffe ja außerdem auch, dass nicht das letzte Interview war. Und da vielleicht auch gleich der Appell an alle HörerInnen und ZuseherInnen, wenn ihr eine Frage an mich, an den Roland habt oder irgendein bestimmtes Thema, was wir nochmal aufnehmen sollten, dann bitte schreibt es uns, wurscht ob mir oder ihm, damit wir den dann noch gehen können. Roland, ich bedanke mich von ganzem Herzen. Ich habe es wieder so unendlich schön gefunden mit so vielen wertvollen Impulsen. Und auch an alle da draußen, die was dazuhören, schickt es weiter, verteilt es. Roland und ich haben im Vorhinein schon geredet. Wir sehen das alles als MultiplikatorInnen. Also alle auch, die was zuhören. Und ja, ich steffe mehr miteinander und gegeneinander. Und ich glaube, so können wir es halt dann einfach auch erreichen.
Danke. Absolut. Also, ja. Ich sag danke.
Möchtest du was hinzufügen zum Abschluss? Möchtest du irgendwas sagen? Liegt dir irgendwas am Herzen?
Ja, ich kann mich nur anschließen und ich sage jetzt einmal so, also der Mehrwert mit diesen Medien ist einfach der, dass man sagt, okay, dass man so viel wie möglich Menschen erreicht. Und wie gesagt, man muss keine Ausbildung zu einem Sozialpädagogen oder zu einem Psychologen braucht man nicht. Ja, wenn man viel mehr mit dem Herzen denkt und wenn man das auch anspricht, was einem gerade beschäftigt, das darf man auch bei den Kindern tun.
Ja. War voll schön, ja. Und ich finde eben gerade dieser Output heute vor allem genommen, das mit den Gefühlen, einfach auch sich jede Gefühle zu erlauben. Auch da gibt es einen Podcast von mir persönlich, Power Talk. Da gibt es jetzt gerade eine kostenlose Gefühlsliste zum Runterladen. Also die kannst du bei mir dann runterladen zum Beispiel. Da haben wir genug Möglichkeiten beim Roland und bei mir. Und vielleicht nur ganz kurz zum Abschluss. Am 1.12. kommt auch mein Buch heraus. Das heißt, auch da kannst du die Warteliste eintragen und auch da wird sehr viel über die Basis von mentaler Gesundheit gehen und das ist auch so ein bisschen ein Workbook und mit sehr viel Inputs auch zu den einzelnen Podcast-Folgen dann.
Roland, da hätte ich aber dann ein Hansi, bitte Hansi signiert das von dir, okay? Ja, das hole ich mir dann persönlich ab von dir.
Das kriegst du, das schenkt auf den ganzen
Tag. Nein, das brauchst du nicht. Sehr gern.
Bis zum nächsten Mal bei Mal Du Sein. Einfach Mal Du Sein.